ganz viele Leute, wenn die dann fragen, ja, und ihr macht dann auch Vorführungen, sagen, nicht zwingend. Ja, aber ihr habt dann Wettbewerbe. Nee, auch nicht. Ja, und gibt's da Punkte? Nee, das gibt's hier einfach nicht. Und das ist für mich ein Punkt, den ich sehr dran mag einfach. Das schließt halt viel mehr Menschen ein, wie wenn es einen Wettbewerbscharakter hätte.
Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast. Mit mir, Mai Nguyen. Heute habe ich mal wieder, ich glaube, ich habe eigentlich nur besondere Gäste hier bei mir im Podcast, habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast, den ich euch heute präsentieren darf, nämlich den Christian Gieger. Er ist tatsächlich einer meiner allerersten Acro-Yoga-Lehrer gewesen, ohne dass er damals schon Lehrer war. Wie geht das? Also er hat quasi... war noch dabei, seine Ausbildung zu machen und hat damals schon Acro-Yoga unterrichtet. Und von ihm habe ich viel, viel gelernt, besonders über Spotting, über Sicherheit. Und in dieser Folge wird er uns zum Beispiel erzählen, wie er heldenhaft im normalen Leben, im Real Life, außerhalb von Acro-Yoga, Menschen spottet, während sie fallen. Gleichzeitig verrät er uns auch mögliche Variationen, wie man eine Acro-Yoga-Klasse zum Beispiel oder einen Workshop führen kann, wo man den Spagat hat zwischen absoluten Anfängern, die noch nie Acro-Yoga gemacht haben, und Fortgeschrittenen, die teilweise sogar schon selber Lehrer und Lehrerin sind und selber unterrichten. Da verrät er uns Modifikationen und auch echt lustige, und eine kannte ich tatsächlich selber noch nicht. Sehr, sehr cool. Eine super inspirierende Persönlichkeit. Aber auch gleichzeitig oder vielleicht sogar deswegen auch super bescheiden. Christian kommt aus der Pfalz, das werdet ihr gleich hören. Ein ganz, ganz goldiger, angenehmer Pfälzer-Dialekt. Viel Spaß beim Hören. Hi Christian, cool, dass du da bist.
Hallo Mai, freue mich hier zu sein.
Ja, wir sind bei uns in Heidelberg, in Ollis und meiner Wohnung. Und ihr dürft uns ein bisschen beim Kaffeeplausch zuhören. Also, der Christian hat einen Kaffee, ich habe Wasser. Magst du dich gerade kurz vorstellen, Christian?
Ja, ich bin der Christian Gieger, ich wohne im schönen Landau und ich denke, ich bin hier eingeladen aufgrund meiner Eigenschaft als Acro-Yogi oder Acro-Yoga-Lehrer. Mhm. Und sonst noch zu mir, ich bin 44 Jahre alt, 1,78 groß und Schuhgröße 43.
Sehr, sehr wichtig. Also wer dem Christian mal Schuhe schenken möchte, 43 Leute.
Genau.
Cool. Du bist tatsächlich einer der ersten Acro-Yoga-Lehrer, die ich getroffen habe. Wusstest du das?
Ich glaube. Das war in Mannheim bei mir.
Genau.
Wie hieß das?
Fun Day, ja.
Genau, ja.
Ja, super cool. Wann hast du dich dazu entschieden, das Teacher-Training zu machen? Also du hast schon vorher unterrichtet, wie viele ja, und dann hast du dich noch dazu entschieden, noch das Teacher-Training um draufzulegen.
Genau. Na, das war umgekehrt.
Ah, okay.
Und zwar, also in Kontakt gekommen bin ich 2014 mit Acro-Yoga. Mhm. Und ich glaube Ende 2015 hat das Studio, wo wir im Unterricht waren als Schüler, haben die gesagt, sie schließen das Studio und sind erstmal auf Reisen. Und dann war für uns Welt erstmal am Zerbrechen, weil keiner wusste, ja, wo gehen wir jetzt hin? Weil ich meine, 2015 war die nächste Acro-Yoga-Klasse, regelmäßige Klasse, irgendwo entweder im Saarland oder dann vielleicht, ich glaube, Berlin, und zwischendrin gar nichts. Da war es auch nicht so wirklich dicht mit Jam gesät und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen auf alle Fälle die kleine Community, die sich da gebildet hat, am Leben erhalten. Mhm. Und haben wir gesagt, okay, wenn die zumachen, dann machen wir weiterhin Jams. Oder tatsächlich ist dann halt rausgelaufen, dass wir den Unterricht für eine Anfängerklasse weitergeführt haben. Mhm. Und da war aber dann auch schon geplant, dass wir gesagt, okay, wenn wir das machen, dann machen wir es auch ordentlich. Und dann machen wir das Teacher-Training im 2016. Mhm. Und das war dann in Deutschland, in Bad Meinberg. Das war dann nicht so weit.
Oh.
Und genau, und dann haben wir das dann...
Bei Yoga Vidya?
Es war in den Räumlichkeiten von Yoga Vidya, genau.
Und kann man auch krass. Und du hast das damals mit Bernd gemacht, gell?
Genau, und Bernd Bruckhammer ist auch ein Acro-Yoga-Lehrer, der wohnt auch im schönen Landau.
In der Pfalz.
Genau.
Wow. 3 Jahre ist das her. Hammer. Ja, genau. 2016 habe ich angefangen mit Acro-Yoga. Da, genau, da waren wir gerade unterwegs, alle irgendwie. Aber boah, es ist für mich so krass, also so schwer vorstellbar, dass vor 4 Jahren einfach noch so quasi gar nichts war. Weil mittlerweile hat ja echt jede große Stadt, würde ich behaupten, hat mindestens eine Jam pro Woche.
Richtig, genau, aber da gab's gar nichts, keine Klassen, ab und zu mal einen Workshop, aber man musste da auch schon mindestens 1,5 Stunden fahren, um irgendwo zum vernünftigen Workshop zu kommen.
Wow.
Aber das haben wir gern gemacht, weil das war was Besonderes, es war immer ein Highlight und wir sind dann oft nach Stuttgart gefahren, zur Julia Decker oder nach Saarbrücken zu Lilly Breininger, das war mein erster Workshop, den ich besucht habe. Genau.
Oh, wow. Da haben wir heute echt Glück, wa?
Ja, es ist einfacher.
Und du gibst regelmäßig Kurse in Landau, gell? Jeden Monat.
Genau, eine wöchentliche Klasse, All-Level. Jeder kann kommen.
Das bedeutet wirklich All-Level. Also ich könnte da hinkommen als, ich habe noch nie Acro-Yoga gemacht und genau. Ich bin Acro-Yoga-Lehrer und mache das morgens nach dem Frühstück.
Genau. Und das ist nicht immer einfach, diesen Spagat hinzubekommen. Aber das ist die Intention. Genau. Mhm. Das Coole ist ja bei Acro-Yoga, du kannst eine Übung haben und die durch 2, 3 kleine Variationen ja auch spannend machen für Leute, die das schon x-mal gemacht haben.
Hast du ein Beispiel?
Ganz einfache Beispiele sind ja zum Beispiel Augen zu.
Ja, und der ist fies.
Ja, da kannst du Augen zu machen als Flieger, als Base oder auch als Spotter, wenn du noch einen Backup-Spotter hast.
Als Spotter Augen zu?
Ja, klar, wenn du einen Backup-Spotter hast. Das ist eine sehr spannende Erfahrung, haben wir beim Teacher-Training gemacht.
Okay.
Und du bist halt als Spotter hands-on, das heißt, deine Hände sind immer am Flieger und du musst halt auch erahnen, was die jetzt gerade machen. Ich meine, du würdest jetzt da keine schnellen crazy Jumps, Pops und sonst was machen, aber ein ruhiger Flow ist schon sehr, sehr spannend. Es wird sehr leise in dem Raum.
Das glaube ich, abgefahren. Das habe ich noch nie gehört. Also
probier es aus.
Kann dich, aber keine Spotter mit Augen zu.
Genau, aber du hast dann noch einen Backup-Spotter, der im Notfall reinspringen kann.
Cool, ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren auf den nächsten Jam.
Ja. Aber es gibt auch andere Variationen, wo du ja einfach nur manche Sachen musst du nur von der anderen Seite probieren, die du noch nicht geübt hast. Und es ist eine ganz andere Welt.
Schokoseiten.
Genau. Und es gibt solche Modifiers, wo du halt vieles, vieles schwerer machen kannst. Wie zum Beispiel Goofy. Das heißt, du vertauscht Füße und oder Hände. Und wenn wir bei einer einfachen Position sind, bei einer Frontplank, vertauscht auch mal Füße und Hände rechts und links. Und dann hast du Spaß und bist sehr herausgefordert.
Ja, stelle ich mir lustig vor, so eine Goofy Frontplank.
Das Coole ist, du wirst immer wieder an deine Anfänge deiner Acro-Yoga-Karriere zurückgeworfen, so im Kopf und kriegst Lachflash, weil das einfach so ungewohnt ist und so neu für dich, wie das damals war.
Mhm.
Also Goofy ist toll.
Das stimmt, ja. Sagt ja schon der Name, ne? Also Goofy, da muss man lachen.
Richtig.
Du bist ja nicht nur Acro-Yoga-Lehrer. Hauptberuflich machst du eigentlich was ganz anderes. Du turnst gar nicht den ganzen Tag vor Leuten rum, richtig?
Das ist richtig. Ich turne eher quasi hinter Leuten rum, sozusagen. Ich bin tätig als Veranstaltungstechniker. Das heißt, ich bediene da die Tontechnik auf Live-Veranstaltungen, das heißt Kongresse, Reden, Konzerte. Und da bediene ich die Tontechnik und ja, macht das auch schon 20 Jahre.
Wow. Und wie kam die Entscheidung tatsächlich dazu, das vom Hobby, also Acro-Yoga vom Hobby, dann tatsächlich noch als Nebenberuf zu machen? Weil du hättest es ja auch einfach so weiterlaufen lassen können, ne?
Das war gar keine Entscheidung, das war einfach eine logische Konsequenz, weil wenn du Spaß hast an dem, was du machst, und dann willst du das mit so viel Leuten als möglich teilen und dann gibst du irgendwann Workshops und dann bist du quasi schon in dieser Schiene da drin, ja, dass du unterrichtest und genau, ja, und daher ist es einer der schönsten Nebenjobs, den man sich vorstellen kann.
Oh, das hast du schön gesagt.
Ja.
Du bist auch viel am Rumtouren, gell? Also ich sehe immer wieder irgendwie bei dir bei Facebook, Christian hier, Frankreich und da irgendwie. Wobei in letzter Zeit macht ihr natürlich auch viel in Landau, ne? Seitdem Julia und Pascal weiß wieder mehr da sind und Sachen hier machen. Ist das üblich für Akro-Yoga-Lehrer? Seid ihr
das viel? Das kommt immer drauf an, wo du wohnst. Mhm. Und ja, wenn du, keine Ahnung, in einer großen Stadt lebst, wo viel los ist, musst du wahrscheinlich, kannst du vielleicht auf kleinerem Raum viel mehr Sachen machen. Mhm. Wenn du halt in einer, ich sag mal, Stadt mit 60.000 Einwohnern lebst, wirst du wahrscheinlich eher mal da diese Stadt verlassen und an anderen Stellen tätig sein.
Mhm. Auch sein müssen, also um neues Klientel zu bekommen oder?
Also da das für mich ja kein Haupteinkommenserwerb ist, sondern da ich das zusätzlich oder ersatzweise mache, sagen wir mal so, ja, ist es für mich kein Müssen. Da würde ich gerne nicht hinwollen, in das Müssen. Das heißt, ich kann mir aussuchen, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe oder wenn mir jemand sagt, ey, hast Lust, da einen Workshop zu geben und das klingt interessant für mich, dann möchte ich das machen. Mhm. Aber ich möchte nicht gezwungen sein, ganz viele Sachen ja nur machen zu müssen aufgrund des Geldverdienens. Mhm. Also hat es eine Leichtigkeit und die möchte ich mir gerne behalten, ja.
Ja, das ist ein schöner Luxus.
Ja.
Du hast dein Teacher-Training bei Acro-Yoga International gemacht, so wie ich ja auch. Mhm. Gab es einen Grund, warum gerade bei denen, es gibt ja auch noch Partner Acrobatics, Montreal und ganz viele andere kleine Organisationen noch, die Teacher-Trainings anbieten?
Mhm. Also zu diesem Zeitpunkt kannte ich gar nichts anderes. Mhm. Und bei meinen ersten Acro-Yoga-Lehrern, Julia und Pascal Weiß, die hatten dieses Training gemacht und das Unterrichten, wie die das gemacht haben, das hat mir sehr gefallen. Und da ist natürlich auch die Persönlichkeit von den beiden Menschen drin, aber halt auch dieses System, so wie es bei acroyoga.org unterrichtet wird. Das mag ich sehr und das hat auch viele, ja, ist schön, um das Leuten nahe zu bringen, die nicht sportlich sind. Die, ich sag mal, die keine Supermenschen sind, die ganz normal sind. Und da zähle ich auch mich dazu. Ich habe als Jugendlicher, ich habe zwar ein bisschen Handball gespielt, aber ansonsten habe ich jetzt keine wahnsinnige Sportkarriere hinter mir oder war Turner oder Akrobat früher oder irgendwas in der Art. Ich war, ich sag mal, normal bis unsportlich. Und auch kein sehr disziplinierter Mensch, der einfach regelmäßig um eine bestimmte Zeit seinen Sport macht, weil das halt so sein muss. Und das für mich ist halt das Schöne an Acro-Yoga, das fühlt sich halt nicht an wie eine Arbeit oder wie ein ja, Sport ableisten, sondern das ist einfach der Spaß, der dich dann dazu hinbringt, dich zu bewegen und mit anderen Leuten zusammen zu sein. Mhm. Ja, es ist wie Kinder. Wenn die spielen, überlegen die nicht, ich muss jetzt ein Rad schlagen auf dem Boden, weil ich das später vielleicht mal brauche oder weil das gut ist für meine Flexibilität oder whatever. Die machen es einfach, weil sie in dem Moment Spaß an dem haben. Und das ist das, was mich da bewegt hat.
Mhm. Das ist schön gesagt. Es ist ja auch im Acro-Yoga, wir nennen es ja auch Spielen, ne? Hey, genau. Hast du Lust zu spielen?
Ja.
Und das finde ich, also die Leute sind dann am Anfang ein bisschen irritiert, so heavy spielt. Naja, Acro-Yoga spielen halt.
Und ganz viele Leute, wenn die dann sagen, ja, und ihr macht dann auch Vorführungen, sagen, nicht zwingend. Ja, aber ihr habt dann Wettbewerbe. Nee, auch nicht. Ja, und gibt's da Punkte? Nee, das gibt's hier einfach nicht. Und das ist für mich ein Punkt, den ich sehr dran mag, einfach. Weil das schließt halt viel mehr Menschen ein, wie wenn es einen Wettbewerbscharakter hätte.
Ja.
Ja, du kannst trainieren mit Anfängern und Fortgeschrittenen und kannst trotzdem eine gute Zeit haben. Wenn du, ich sag mal, auf Leistung aus bist, würdest du immer eher mit deinesgleichen oder eher ein bisschen fortgeschrittener trainieren, damit du weiterkommen kannst oder was auch immer. Und ja, und hier ist halt weiterkommen kann halt ganz vieles sein. Das kann weiterkommen sein in deinem Skill, deiner Übung, die du machst, kannst aber auch weiterkommen in der Kommunikation, wie du mit anderen sprichst, dass sie dich verstehen, wenn die kopfüber sind.
Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Ja, heb mal dein rechtes Bein.
Ja, welches rechts, genau.
Ah ja, das ist tatsächlich auch was ich so unglaublich schön und spannend am Makro-Yoga finde, dass es sich nicht so fokussiert auf diesen körperlichen Skill, sondern eben genau, wie du sagst, das eine ist die Kommunikation. Für mich zum Beispiel war am Anfang ganz viel Vertrauen. Ja, also dass ich da überhaupt ja wildfremden Menschen da irgendwie vertraue und loslasse. Also ich war so der klassische Flieger, der irgendwie alles angespannt hat und komplett tight war, aber ja dann irgendwie nicht bewegbar war, weil ich halt so tight war.
Ja, und da kann jeder für sich andere Sachen rausziehen und drin finden.
Was hast du für dich rausgezogen? Was war für dich so das größte Learning aus Makro-Yoga?
Was heißt Learning? Es sind so Sachen, die passieren einfach mit dir. Also du.
Was tut Akro-Yoga so mit dir?
Also du spottest dann auch im Real Life auf alle Fälle. Also du kannst das gar nicht abschalten. Ja, wenn du darauf geeicht bist, Menschen zu fangen, die fallen. Und es passiert, dass du eine Treppe runterläufst an einem Bahnhof und neben dir eine Frau ein Stückchen ausrutscht, dann hast du die gefangen, bevor du merkst, was du tust. Das ist mir schon passiert. Genau, ja.
Krass.
Ja, das ist, wo du dein Körper ist schon so schnell in der Reaktion, dass er der einfach fängt.
Perfekt.
Ja, das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, oh, das ist jetzt ein bisschen anders als früher.
Wie hat die Frau reagiert, wenn ich fragen darf?
Die war halt einfach nur von ihrem Fallen geschockt. Die hat Danke gesagt und nichts Besonderes,
Die hat
aber
gar nicht gemerkt, dass du ein super Yogi
genau.
bist, der da von hinten.
Richtig. Nee, lief ja nebendran und das ging relativ schnell. Ja, was habe ich noch gemerkt? Ja, man lernt sich halt viel besser kennen, weil wenn du mit jemandem Akro-Yoga machst, ist es schwer, dich zu verstellen. Deshalb mag ich das auch, weil Leute, die dir im Zwiegespräch alles Mögliche vorspielen und machen können, wenn du mal kopfüber hängst, wenn du denkst, du könntest jetzt gleich dich gefährlich oder vielleicht sogar lebensgefährlich verletzen, dann zeigst du auf alle Fälle dein wahres Gesicht, weil du nicht anders kannst. Und bei den Menschen, wo es dann auch kein Unterschied ist zwischen in der Luft und am Boden, das sind dann die Menschen, die mir am liebsten sind, weil dann weißt du einfach, an was du bist. Und aber auch, wie gesagt, das ist auch bei dir. Du kannst dich selbst schlecht beschummeln in Sachen, wo du bist, wenn du merkst, okay, hier hast du versucht, mal was zu forcieren, was vielleicht noch nicht dein Skill war oder so? Oder wie gehst du mit dir um, mit deinem Körper? Also da lernt man ganz, ganz viel, wie man selbst so tickt und kriegt sich selbst so ein bisschen gespiegelt.
Das sind schöne Learnings. Die habe ich so tatsächlich beide noch nicht gehört. Und die Frage
Ne?
habe ich schon oft gestellt.
Ja, cool.
Schön. Und das finde ich auch wieder so cool, ja, dass Akro-Yoga für jeden was komplett anderes
Genau.
bedeuten kann. Also ich rede mit Leuten und rede über Akro-Yoga und die einen meinen die reine Akrobatik, die anderen meinen, oh ja, Thai-Massage ist voll toll und die anderen reden über therapeutisches Fliegen und die anderen wieder komplett über irgendeine Metaebene, oh, da habe ich so viel über Kommunizieren gelernt. Und es ist so geil. Also es ist ein
Ja.
Begriff, der aber wieder so viel umfasst, dass jeder sich irgendwie wiederfindet.
Genau, weil jeder hat andere, ich sag mal, Ecken oder Punkte, an denen er arbeitet oder die leicht fallen. Zum Beispiel mir ist das Thema Vertrauen, fällt mir relativ leicht. Deshalb war das für mich nie ein großes Ding. Wenn ich den Leuten vertraue, kann ich dort Sachen machen, die würde ich mich allein nicht trauen. Ja, also ich war schon im Schwimmbad gestanden und da gab es so eine Rutsche, die so eine Fallklappe hatte. Die bin ich nicht gerutscht. Obwohl mir ganz klar war, du kannst einen Betrunkenen oben reinwerfen, da kommt unten heil wieder raus. Aber da hatte ich Schiss in der Buchs, auf Deutsch gesagt. Ja, und
auf Pfälzisch.
Genau. Und ja, auf Menschen habe ich Sachen gemacht, die tatsächlich objektiv gesehen sehr, sehr gefährlich waren. Also ja, fast sogar lebensgefährlich, wenn mich die Person hätte fallen lassen oder so. Aber weil ich denen vertraut habe, war das für mich gar kein Thema. Das geht dann. Das ist halt ein, je nachdem, was für ein Mensch halt vor dir steht. Und es fühlt sich super an, wenn dich jemand fängt.
Das stimmt.
Gerade mich als schweren Brocken. ja, aber wenn du das mal gespürt hast, du bist irgendwo am Fallen und es fängt dich jemand und es fühlt sich so sicher an, dann ist einfach cool.
Ja. Und gerade wenn du jetzt auf Lebensgefahr oder gefährlich zu sprechen kommst, hattest du Situationen, wo die schon mal gefährlich waren in deiner Akku-Karriere oder tatsächlich auch schon Verletzungen, wo du sagst, oh shit, das hätte man eigentlich vermeiden können?
Also ich habe schon oft Leute gefangen als Spotter.
Du bist ja auch einer der Super-Spotter.
Und wo ich weiß, wenn ich nicht gefangen hätte, dann hätte sich jemand ganz doll wehgetan, auf alle Fälle. Aber das ja. Ich selbst habe mir mal einen Mittelhandknochen gebrochen.
Okay.
Und ja, das weiß nicht, ob ich es hätte vermeiden können. Vermutlich nicht in dem Fall. Aber ja, ist passiert.
War erträglich.
Ja, ich habe, da ich die erst, das war im Ausland und ich bin erst 2 Wochen danach zum Arzt. Das heißt, ich wusste erst nach 2 Wochen, dass es gebrochen war.
Okay, vorher tat es halt einfach ein bisschen weh.
Es tat weh und ich habe halt geschont, aber ich habe trotzdem noch 10 Tage trainiert. Also
okay.
Es ging.
So schlimm kann es ja dann nicht gewesen sein oder du bist furchtbar hart.
Nee, bin ich nicht. Ich habe einfach meine Hand so benutzt, dass ich keine Schmerzen hatte. Das ist ja eine der obersten Regeln auch im Acro-Yoga, dass wenn dir was wehtut oder wenn sie es einfach nicht gut anfühlt, dann mach's halt nicht.
Ja.
Und da habe ich mich schon dran gehalten.
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Regel.
Ja. Ja, wie auch im Yoga. Ich meine, da gibt es auch ganz viele Menschen, die quälen sich in irgendeine Position rein und es fühlt sich einfach nicht gut an. Und vielleicht wäre da eine einfache Variation, die sinnvoller.
Das stimmt. Yoga-Lehrer bist du ja auch noch, ne?
Ja.
Was hast du da gemacht für eine Ausbildung?
Das war eine 200 Stunden Hatha-Yoga-Ausbildung.
Oh, ein Hatha-Yoga-Lehrer.
Genau, sozusagen.
Aber unterrichten möchtest du nicht?
Nee, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil du lernst da so viel auch über deinen Körper ja, und dann die Verbindung, also für mich ist es einfach eine tolle Verbindung mit Yoga, Thai-Yoga und Acro-Yoga. Du hast dann so ein Wissen von deinem Körper und von dem Körper im Allgemeinen, dass dir viele Sachen viel mehr einleuchten, warum du welche Übungen genau so machst und warum die so sich nicht gut anfühlen für deinen Körper. Ja.
Ja, das stimmt. Also Ich habe auch gemerkt, also ich habe tatsächlich mein Yoga-Teacher-Training nur gemacht, weil es Voraussetzung war für meinen Acro-Yoga-Teacher, weil ich unbedingt diesen Acro-Yoga-Teacher machen wollte. Aber im Endeffekt bin ich unglaublich dankbar dafür, dass der Voraussetzung
genau so war es bei mir, ja. Und ich bin auch froh, dass ich keinen Crashkurs gemacht hatte. Gibt bei manchen Instituten so 4 Wochen oder 6 Wochen Crashkurs, ja, und dann danach bist du Yoga-Lehrer. Bei mir ging das über 2 Jahre, glaube ich, oder 1,5 Jahre. Und das war gut, weil du brauchst auch immer Zeit, dass das, was du lernst, dass du das irgendwann mal selbst spürst, wenn du selbst am Unterricht teilnimmst oder bei deiner eigenen Praxis oder dass dir das einfach mal begegnet. Deinem Yoga-Leben. Ja? Das ist manchmal, du lernst was und das ist im Kopf super einleuchtend, aber du musst es halt auch begreifen oder spüren am eigenen Körper.
Ja. Ja, das hab ich zum Beispiel sehr auch beim Acro-Yoga-Teacher-Training gemerkt. Ich war eine der wenigen, die, als ich das Teacher-Training gemacht habe, schon unterrichtet habe. Also ich habe ja, hab ja eigentlich von Tag 1 an unterrichtet. Ich habe einen Workshop gemacht, damals noch bei der Steffi und ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß. Auf dem Auf dem Suntime Festival, dem allerersten. Mhm. Da hast du mit der Desi auch den Massage gemacht. Naja, auf jeden Fall war ich da in dem 90-Minuten-Workshop und fand das so geil und bin dann nach Hause und habe irgendwie alle gesagt, oh, wir müssen Akro-Yoga machen. Und dann meinte irgendwo, ah ja, es gibt eine Facebook-Gruppe. Und dann haben wir irgendwie die Facebook-Gruppe reingeguckt, letzter Post von vor einem halben Jahr und irgendwie so alles tot. Und dann die Steffi ist damals irgendwie weggezogen und hatte auch mehr so Richtung Klettern, glaube ich, dann angefangen. Und dann, war ich quasi damals die Einzige, die irgendwie was konnte, auch wenn es nicht besonders viel war. Und habe quasi, bevor ich das Teacher Training angetreten habe, habe ich schon 2 Jahre unterrichtet. Und das habe ich sehr, sehr gemerkt. Also ich hatte für mich persönlich, ich habe einfach ganz andere Sachen gelernt als die anderen, die da waren. Richtig. Weil ich nicht mehr das Unterrichten selber lehren musste, sondern ganz spezielle Fragen stellen konnte, wo ich im Unterricht Probleme habe.
Genau, das ist es, wenn du halt schon praktische Erfahrungen hast und dann noch das Know-how dazu bekommst, dann ergänzt sich das ganz anders. Mhm. Das ist auch genauso, wenn Leute fragen, bin ich schon bereit für diesen Kurs? Ja, kann ich den schon erfüllen? Mhm. Ob es eine Immersion ist oder ein Workshop oder sonst was. Und die Antwort ist oft halt, dass die Frage ist, je nachdem, mit welchen Vorerfahrungen du reingehst, nimmst du andere Sachen mit.
Ja,
ja, du kannst vielleicht einen Kurs auch machen, wo du die Prereqs gerade so erfüllst, aber dann kriegst du andere Sachen raus, wie wenn du jetzt vielleicht einen Kurs gehst, wo du die Sachen gut mitmachst. Ja, es ist Sache, so einen Kurs zu überleben, in Anführungszeichen, oder irgendwie durchzubekommen oder halt richtig viel rauszubekommen. Mhm. Aber man kann auch den gleichen Kurs zweimal machen. Ja, und
ja, stimmt.
Dann gibt es auch wieder neue Sachen, die man irgendwo rausholt.
Mhm. Das habe ich tatsächlich jetzt auch gemerkt. Ich habe jetzt, letztes Jahr habe ich eine Solar Immersion gemacht und dieses Jahr eine Solar Immersion. Und ich habe aus beiden so komplett andere Sachen rausgenommen. In der ersten Solar Immersion ist man ja noch so total überwältigt von all dem, was da passiert. Und und dies und jenes und schon wieder ein Handstand-Drill und Max-Out. Und also es war irgendwie so, was? Und ich war total begeistert, wie sehr das alles ineinander übergreift und wie sehr man ja quasi vom ersten Training an bis zum letzten Training das irgendwie alles ja wie eine schöne Pyramide aufeinander aufbaut. Und dadurch, dass ich das schon wusste in der zweiten Immersion, war ich total locker und wusste, okay, das passt alles, das wird cool, das ist strukturiert, es macht trotzdem Spaß.
Ja.
Und ich habe komplett andere Sachen mitgenommen. Also wenn ich auch in meine Notizen reingucke, das erste Mal habe ich irgendwie tausende Figuren mitgeschrieben und mitgemalt und irgendwie tausend Notizen. Und diesmal irgendwie so, oh ja, jeden Tag mal so eine Washing Machine, die ich ganz cool fand, oder ein Refinement irgendwie im Handstand, irgendwie die Hand noch irgendwie in den Winkel drehen. Also so echt so ganz anders.
Ja, ja, du kannst, hast eine andere Ebene, auf der du einsteigst einfach.
Mm.
Und das nicht nur im Kopf mit der Technik, sondern halt auch emotional, weißt du, das ist alles schon mal dann lockerer du kannst dich eher auf die schönen Sachen konzentrieren.
Ja.
Wenn du das kannst.
Wenn du das kannst. Ja, es stimmt. Es war für mich auch das erste Mal eher schwieriger, weil ich da noch sehr verbissen war. Ich wollte halt alles mitnehmen und alles verstehen und habe mich jedes Mal geärgert, wenn ich irgendwie nicht bis zur Peak Pose gekommen bin, weil ich entweder noch nicht gut genug war oder eine Base hatte, die nicht gut genug war und war dann, ne, dann ist man total in diesem Ego-Ding.
Ja.
Und beim zweiten Mal habe ich jetzt ganz oft irgendwie gesagt so, ach nee, nee, das muss ich jetzt gerade nicht machen. Nee, wenn ihr wollt, macht mal, ich spotte.
Mhm.
Ganz anders. Es ist gerade so ein bisschen Festivalzeit, habe ich das Gefühl. Irgendwie so ein Akro-Festival nach dem anderen rockt es jetzt gerade durch. Und wir hatten auch gerade über das Swiss Akro gesprochen. Mhm. Hast du irgendwie Festivals, wo du sagst, oh, das sind tolle Festivals, wo du gerne hingehst oder wo du Leuten empfehlen würdest, da hinzugehen?
Also das Akro-Yoga-Fest, was ich immer und jedem empfehle, ist die German Cooler Celebration.
Oh yes.
Das größte in zumindest in Deutschland, von den Akro-Yoga-Festivals. Und ich selbst bin da auch seit 2014 jedes Jahr hin.
Mhm.
Anfangs als Teilnehmer und es wurde ich auch ein, zweimal eingeladen zum Unterrichten. Aber wenn auch das nicht wäre, würde ich als Teilnehmer auch wieder hingehen. Weil das ist ja einfach für mich eines der schönsten Festivals.
Mhm.
Das ist tolles Essen, tolle Menschen, tolle Workshops und das große ganze Paket.
Mm, so ein bisschen so die Akro-Family wiedersehen.
Genau, ne? Aber es gibt ja, ganz viele Festivals. Du musst einfach hier gucken für dich, was ist dir am wichtigsten. Ja, wenn du vielleicht irgendwas willst, was in der Nähe ist, oder du willst auch einen bestimmten Lehrer, oder vielleicht soll es ein echt kleines Festival sein. Es gibt auch Menschen, die nicht so die Menschenmassen mögen. Die gehen eher so auf kleine Festivals. Ansonsten in Europa finde ich noch ganz cool die Passcro. Das ist das holländische Acro-Yoga-Festival, das immer an Ostern ist. Das ist Passcro, das ist so eine Wortschöpfung aus Pass, was Ostern heißt, und Acro. So
Auf Holländisch.
genau, Oster-Acro oder sowas, frei übersetzt. Und das ist ein bisschen kleiner als die German Cola, aber auch schön und hat ja auch Tradition.
Wo findet man dich denn online, Christian? Bist du einer von denen, die sagen, oh nee, Social Media, gar keinen Bock drauf? Oder findet man dich irgendwo, um dir ein paar Likes zu geben oder Follows?
Überall. Nee, also zumindest auf den, ich sage mal, gängigen Kanälen, die man so in Deutschland benutzt. Also sprich Instagram, Facebook und ein paar YouTube-Videos habe ich auch, und auch noch ganz klassisch eine Webseite. Ja.
Und da findet man auch alle Termine und
Genau,
Infos und
das
so von
sind
deinen
auf der
Veranstaltungen.
Webseite und Facebook, da findest du die ganzen Termine, und auf Instagram über Umwege kommst du dann auch wieder zur Webseite und zu Facebook, und dann findest du die ganzen Termine.
Und die schickst du mir nachher einfach noch kurz zu und dann tun wir die Shownotes, gell?
Ganz genau, das ist einfachste zum
Cool, mach mal
Anklicken.
so. Hast du noch was, was dir so noch voll auf dem Herzen brennt, bevor wir in die Abschlussfragen gehen?
Auf dem Herzen brennt. Ich würde all den Leuten, die zuhören und noch keiner Acro-Yoga gemacht haben, empfehlen, probier es einfach mal aus. Such dir am besten einen schönen Anfänger-Workshop, wo du mal so das komplett Rundum-Paket bekommst mit dem akrobatischen Teil, aber vielleicht auch mit Teilmassage und oder therapeutischem Fliegen, und dass du einfach ein schönes Erlebnis hast. Und genau, und mit dem Paket ist immer so ein cooler Startpunkt, um dann auf Jams, Workshops, weitere Art und Festivals zu gehen. Aber einfach mal ausprobieren und ja, sich nicht abschrecken lassen von irgendwelchen vielleicht fancy Bildern, wo man denkt, oh, das werde ich nie im Leben können. Von diesen Sachen werde ich nie im Leben können. Da habe ich auch ganz viele schon einen Haken dran gemacht.
Und tatsächlich auch teilweise schon nach dem ersten Workshop, ne? Also
Genau.
nach der ersten Stunde.
Richtig.
Also als ich da aus meinem 90-Minuten-Workshop raus bin, ich dachte nie im Leben, dass ich diese Sachen könnte. Und dann kann man natürlich überlegen, okay, was kommt denn dann danach, ja, wenn man
Ja.
nach 90 Minuten schon Dinge kann, die man noch niemals gedacht hätte, dass man das tun würde.
Genau, und das ist auch das Schöne, was Leute wiedergegeben haben, die dann, wenn sie was gesehen haben, haben sie gesagt, ich habe gedacht, nie im Leben schaffe ich das. Und wie du sagst, nach 90 Minuten oder 3 Stunden, je nachdem, wie lange das war, waren die dann in einer Pose drin, ja, die sie einfach für unmöglich gehalten haben. Und das Schöne ist auch, was das mit den Leuten macht. Also es ist ja nicht nur, dass du, wie gesagt, einen Haken an einen Trick machen kannst, sondern das sind Leute, die nach einem Workshop in Tränen ausbrechen. Vor Rührung und vor, weil sie ergriffen sind, dass die Sachen gemacht haben, ja, die eigentlich nur irgendwelchen Leuten aus dem Zirkus vorbehalten waren, im Kopf zumindest, ja, oder dass die sich Sachen überhaupt getraut haben, und einfach diesen Schritt gemacht haben, sich einfach mal ein bisschen Kontrolle abzugeben vielleicht, und ja, sich in andere Hände zu begeben. Und das ist schon schön, wenn man solche Erfahrungen dann auch sieht von den Leuten.
Deswegen sage ich auch immer, Acro-Yoga ist für mich das größte und beste und effektivste Persönlichkeitsentwicklungstool ever. Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, in den letzten Jahren ist so Persönlichkeitsentwicklung total groß geploppt und überall irgendwelche Speaker und irgendwelche krassen Programme und Selbsthilfebücher. Und ich habe das Gefühl, hey Leute, kommt mal hin, macht mal mit uns 3 Stunden Acro-Yoga und danach ist die Hälfte eurer Probleme erledigt oder anders oder haben sich verändert. Und es ist einfach, ja, ganz, ganz viel, was sich im Kopf verändert durch
Ja, da
Acro.
fällt mir eine Freundin ein, die hatte immer so ein bisschen Angst vor so Umkehrhaltungen, Kopfstand und im Acro-Yoga dann so Star und so Zeug. Und dann, wenn es dann ans Üben gegangen ist, hat sie immer gesagt, mach mal die anderen, und hat andere immer vorgeschickt. Mhm. Und die war dann aber auch lange im Acro-Yoga und Yoga. Und das hat sich völlig geändert. Du hast das Gefühl gehabt, die Person ist 100% selbstbewusster geworden und hat ein ganz anderes Auftreten, und wo vorher, lass lieber mal den anderen den Vortritt, dann sagt, nee, ich will das jetzt machen. Mhm. Und das ist schon cool, wie du merkst, wow, das kann Leute auf eine Art weiterbringen, ohne die zu pushen.
Ja.
Ja, also.
Passiert einfach.
Das passiert einfach, ja. Genau.
Das ist die Acro-Yoga-Magic. Mhm. Cool. Dann lass uns doch zu den drei Abschlussfragen kommen. Die erste ist, welcher Mensch hat dich am meisten inspiriert? Und das muss kein Acro-Yogi sein, darf es aber.
Ja, ich würde das Wort inspiriert durch berührt ersetzen. Und ich war einmal in meiner Tätigkeit als Veranstaltungstechniker am Bodensee arbeiten, und es waren mehrere Tage, und wir hatten eine Unterkunft bekommen vom Veranstalter, und das war in einem Kloster.
Oh wow.
Ja, weil da die Ferienwohnungen um den Bodensee rum sind A, sehr teuer und gut ausgebucht. Mhm. Und so ein paar Kilometer weg war so ein Studienkloster. Das ist geführt wie so ein sehr ruhiges Hotel, wo du dich für so Meditationszwecke und Studienzwecke zurückziehen kannst. Und aber buchbar wie ein Hotel. Da haben wir ein Zimmer bekommen. Wir sind da spät abends hingekommen, schwarz gekleidet, dreckig, müde, nicht freundlich reinschauend, und wurden begrüßt von einer Nonne. Mhm. Und ja, man hat halt so seine Stereotypen im Kopf, wie es halt so Nonnen so sind. Mhm. Und die Frau hat uns sehr herzlich begrüßt und ganz offen empfangen. Wir sahen nicht sehr einladend aus, ja, unrasiert, ungewaschen und grimmig, weil es irgendwie ein 18-Stunden-Tag war. Und es ist völlig abgeperlt. Sie war ganz offen, hat gestrahlt und hat uns mit einem echten Interesse, also nicht ein vorgeheucheltes, wie man das in einem Hotel, ja, haben Sie eine gute Anreise gehabt, so, sondern es war wirklich offen und authentisch, ehrlich begrüßt. Und am nächsten Morgen haben wir die auch beim Frühstück nochmal gesehen, hat sie auch nochmal mit uns gesprochen. Und diese Ausstrahlung, die diese Frau hatte, das habe ich so nicht mehr gesehen. Also das war wirklich nur von dem, weiß nicht, ob das ihre Persönlichkeit war oder ihr Glauben oder was auch immer, aber diese Frau hat von innen heraus gestrahlt und mich berührt.
Wow.
Ja.
Krieg ganz Gänsehaut, allein nur zum Zuhören. Wunderschön. Danke, dass du diese Geschichte mit uns teilst.
Gerne. Nee, weil das ist auch wirklich was mich berührt hat. Deshalb teile ich es auch gern. Hm.
Kommen wir zu Nummer zwei. Welches Buch müsste deiner Meinung nach jeder mal gelesen haben?
Eine schwierige Frage, weil jeder hat andere Interessen. Ich kann ein Buch empfehlen, was mir sehr viel gebracht hat. Das war Endlich Nichtraucher.
Okay.
Und zwar habe ich 2006 oder so sehr stark geraucht noch, also so 2 bis 2,5 Schachtel am Tag.
Wow, das ist viel.
Genau, und ich habe mir damals so dieses Buch bestellt, so, weil ja viele drüber gesprochen haben, und dann kam das, und Lesen war in der Zeit sowieso überhaupt gar nicht mein Ding, und dann Postbote hat es gebracht, der auch, guckst mal kurz rein in Klappentext. Und dann habe ich kurz reingeguckt und habe das Ding in 1,5 Tagen durchgelesen. Mhm. Und dann hatte ich meine letzte Zigarette geraucht.
Ach Quatsch.
Ja.
Und danach einfach, also wirklich danach komplett kalt. Gut.
Genau.
Wow. Was, also kannst du dich noch erinnern, was an dem Buch so faszinierend, so krass war? Weil das klingt ja wie ein, ja, in 1,5 Tagen Gehirn umprogrammiert und Körper.
Ja, es führt dir halt einfach so ein paar Mechanismen vor Auge, die du halt so nicht siehst, ja, die du aber super nachvollziehen kannst. Es führt dir einfach vor, dass du ohne Rauchen eigentlich besser dran bist, tatsächlich, und dass dir Rauchen eigentlich nichts Positives bringt.
Und das glaubst du dem Buch danach?
Das ist so, ja, das ist so schön erklärt, dass du das verstehst. Mhm. Funktioniert aber nur, wenn du ein kleines Interesse hast, da was zu ändern und dir das Buch selbst kaufst.
Wollte ich gerade sagen, es bringt dann nichts als Partnerin.
Nee. Wenn du das jemand schenkst oder so, ist das vergebene Liebensmühe. Mhm. Oder auch Ausleihen macht keinen Sinn. Kauf dir das, also dass du, ja, dass du zumindest den Schritt machen musst. Ich muss die 6-7 Euro oder was das kostet, investieren und will es dann auch lesen. Mhm. Und dann kannst du dich entscheiden.
Spannend. Also ich rauche nicht, aber wer das jetzt gerade hört, ne, vielleicht ist das jetzt gerade genau das Zeichen, auf das du schon seit Jahren wartest. Und die letzte Abschlussfrage, die ist ein bisschen tricky. Wenn dein Leben ein Film wäre, welchen Titel würde er tragen? Und vielleicht welches Genre hätte es?
Das ist wirklich eine schwere Frage. Na, ich würde vielleicht eher mal sagen, Fantasy als Genre.
Aha.
Ja, weil da kann alles passieren.
Das ist ja, schön.
Da kann eine Fee durchs Zimmer reiten oder es kann dir ein Außerirdischer erscheinen. Nee, aber halt Fantasy, weil, wie gesagt, alles möglich ist. Und dann Titel, ja, To Be Continued.
Schön.
Ja, weil ich bin nicht der Mensch, der super straffe Pläne hat für die Zukunft. Ja, ich versuche einfach zu gucken, was kommt und Gelegenheiten zu nutzen. Mhm. Und weil wenn ich rückwirkend schaue, in der Zeit, wo ich Pläne gemacht hatte für mein Leben, wie das mal irgendwann ausschaut, so schaut es halt gar nicht aus. Ja, uns ist trotzdem gut oder vielleicht sogar besser als das, was ich mal geplant gehabt hätte. Deshalb vertraue ich einfach darauf, dass das, egal wie es kommt, es wird gut und dann passt es schon.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Christian. Ich danke dir, dass du heute hier warst und ja.
Danke dir für einen Kaffee.
Oh, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, wenn du schon extra nach Heidelberg kommst für ein Interview.
Gerne.
Und dann, wem es gefallen hat, wer Christian sympathisch findet, geht auf jeden Fall mal auf die Shownotes und folgt ihm auf Instagram, gibt ihm ein paar Likes, vielleicht YouTube-Channel abonnieren, ich weiß nicht, was man halt so tut auf Social Media, nicht wahr? Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, Montag, 18 Uhr, hier für die nächste Folge. Ciao!